du hast dann irgendwann entschieden, du bist dein eigener Coach. Also ich finde ich auch sehr, sehr cool. Hast du dir auch Hilfe geholt bei einem Sportler, wo du gesagt hast, der war schon, also zum Beispiel bei Tomba oder bei deinen Eltern?
Nein, es war schon natürlich durch meine Eltern natürlich, aber bei uns zu Hause hat der Skisport nie eine große Rolle gespielt. Okay. Da waren andere Werte wichtiger.
Und jetzt hast du eine ganz extreme Situation beschrieben, wo du 6 Monate reingehauen hast und plötzlich eine Knieverletzung hast. Was würdest du denn sagen, wohin bist du in dir zurückgekehrt? Woher hast du deine Kraft gewonnen, um da durch diese Krisen durchzugehen?
Für mich waren Verletzungen oder Rückschläge war immer eine Herausforderung. Ich habe das immer als Herausforderung gesehen, als Chance und Möglichkeit, auch wenn du mal raus bist aus deinem Tun. Wenn du dann zurückkommst, dass du die Fehler, die du vorher, vor der Verletzung gemacht hast, wenn du zurückkommst, nicht mehr machst.
Ganz im Jetzt zu sein, da kann man auch die Natur besser wahrnehmen. Aber die Kinder, die in der Stadt aufwachsen, wie können die einen Funke davon erleben?
Ja, die Realität, die ist eben nicht in diesem viereckigen Kastel, so wie sich immer ein Smartphone oder Computer, sondern die Realität ist draußen.
Ich bin der Christoph und es ist mir wirklich eine große Freude, euch wieder zu meinem Podcast Learning from Leaders zu begrüßen. Und heute haben wir eine wahre Skilegende mit uns am Start, den Felix Neurother. Felix, ich bin so happy, dass du Zeit gefunden hast. Wir haben vorher kurz gesprochen, du bist auf allen Straßen unterwegs, du hast aktuell Bücher rausgebracht, wenig Schlaf gehabt. Vielen Dank, dass du dabei bist.
Sehr gerne, sehr gerne.
Du bist eine Person, die eigentlich keine Vorstellung braucht, aber trotzdem hier an dieser Stelle, ich habe nochmal nachgelesen, 5 WM-Medaillen, du warst Weltmeister als Skifahrer und du bist natürlich einer der erfolgreichsten Skirennfahrer Deutschlands und du bist quasi schon in die Skirennschuhe geboren. Deine Mutter, Rosi Mittermeier, war Weltmeisterin, dein Vater, Christian Neureuther, auch eine absolute Legende auf den Skiern. Es wurde dir irgendwie in die Wiege gelegt und trotzdem, glaube ich, ist das ja manchmal auch eine Bürde. Und was ich so außergewöhnlich finde, mit den großen Erfolgen auf der Piste ist es ja nicht zu Ende gegangen. Du hast dich weiter verwirklicht, du strahlst, ich habe dich kennengelernt, wo wir gemeinsam bei der Deutschen Telekom aufgetreten sind, bei einem Event für leitende Angestellte, für Führungskräfte und ich habe dich da beobachtet, wie du aufgetreten bist, habe gemerkt, in dir, da ist ein Funke, da ist ein Feuer, du bist Fernsehexperte, du bist Buchautor, du bist Stiftungsgründer, arbeitest mit großer Hingabe für und mit Kindern. Deine Leidenschaft, Bewegung, Gesundheit und Nachhaltigkeit ist spürbar. Und ich würde gerne nochmal, Felix, beginnen in deiner Kindheit. Wenn du nochmal zurückdenkst an den kleinen Felix, der da ganz unbefangen durch die Welt gelaufen ist, was hat dich am meisten geprägt, wenn du an die Kindheit denkst, auf und neben der Piste?
Am meisten geprägt haben mich sicher meine Eltern, die uns, also meine Schwester und mir, viele Dinge ermöglicht haben, ohne dabei Druck auszuüben, sondern immer uns mit Spaß und Freude das Leben vorgelebt haben, auch wie wichtig es ist, als Familie zusammenzuhalten, aber auch wie wichtig es ist, draußen zu sein, Sport zu treiben, die Schönheit der Natur zu zeigen. Und das hat mich schon extrem geprägt. Natürlich auch die Großeltern, mein Opa, der auf der Winkelmoosalm oben, oder auch die Großeltern väterlicherseits, sehr viel in den Bergen unterwegs gewesen. Und das prägt einen, wenn die Großeltern einen mit rausnehmen, auch in die Berge, auch die Eltern. Und ja, meine Eltern haben es mir auch ermöglicht, dass sie mir das Skifahren gezeigt haben. Die waren natürlich die besten Skilehrer, die man sich vorstellen konnte. Und dafür bin ich extrem dankbar, muss ich sagen, dass die nie irgendwie, obwohl sie beide so erfolgreich waren, nie irgendwie es uns spüren haben lassen oder auch, dass irgendwelche Pokale oder Medaillen bei uns zu Hause rumstehen, sondern wir hatten eine ganz normale Kindheit, so wie es alle anderen auch hatten. Und ja, das ist, glaube ich, schon gar nicht so einfach gewesen in der damaligen Zeit, weil doch ein extremer Hype um meine Eltern stattgefunden hat. Und uns trotzdem, ja, sind wir den ganz normalen Weg gegangen.
Und so ganz normal war der Weg dann doch nicht. Es ist ja gar nicht so leicht, also normal zu bleiben, wenn alles so verrückt ist, wenn da so ein Hype ist. Wie darf ich mir das mal vorstellen? Also wenn deine Eltern jetzt an diesen ganzen Skirennen waren, bist du da irgendwie mit oben an den Start gegangen oder hast unten gewartet oder bist ein bisschen Ski gefahren? Oder wie hast du das miterlebt, so diese Zeit?
Ich klein war, da sind meine Eltern dann nicht mehr Skirennen gefahren. Mein Papa war als Experte mit noch unterwegs oder auch bei Olympischen Spielen haben die dann fürs Fernsehen gearbeitet. Und da war ich natürlich dann schon auch als kleiner Junge dann mit dabei. Ich weiß, oder von Geschichten weiß ich, dass 1988, als Alberto Tomba in Calgary olympisches Gold gewonnen hat und dann meine Eltern gesehen hat, dann ist er auf die zugekommen und die haben ihm gratuliert und da war ein Stück weit da vom Ziel bis zum Parkplatz runter, da ist lauter Schnee gelegen und die Mama war ohne Ski unterwegs und die wollte mich tragen und der Alberto, nachdem der gerade Gold gewonnen hat und die ganzen Journalisten sich auf ihn gestürzt haben, hat der mich auf den Arm genommen und hat mich mit den Skiern runter zum Parkplatz gefahren, dass die Mama mich nicht tragen musste. Und ja, das war irgendwie, das hat mich damals schon diese Person, Alberto Tomba, irgendwie dann sehr fasziniert als kleiner Junge, haben meine Eltern gesagt. Und der war auch eigentlich schon so immer so ein Stück weit ein Vorbild für mich, dem ich dann nacheifern wollte, wo ich dann auf die Pisten gegangen bin und weil ich so fahren wollte wie er. Und ich glaube, dass das was sehr, sehr wichtig ist für Kinder oder insgesamt für Menschen, dass man Vorbilder hat, die Werte vermitteln, weil das ist eine unheimliche Motivation, dass man dann auch das Gleiche, dem Gleichen dann nachstrebt. Ja.
Tomba la Bomba, das war ja wirklich so der Fahrer dieser Zeit. Sag mal, das hört sich so an, als wäre das für dich so unbeschwert eine Inspiration gewesen, mit deinen Eltern dabei sein zu können, sie da zu haben, eben auch so große, große sportliche Helden auf diesen Händen getragen zu werden. War das manchmal auch ein Druck für dich, wo du dir gesagt hast, jetzt wirst du verglichen an diesen großen Erfolgen?
Ja, natürlich. Ich bin permanent verglichen worden. Speziell, wenn ich in den Weltcup gekommen bin. Bis dahin, muss man sagen, haben es meine Eltern sehr gut geschafft, mich zu schützen. Auch vor den Medien, vor der Öffentlichkeit. Aber so, wo ich dann in den Weltcup gekommen bin, bin mein erstes Weltcuprennen 2002 gefahren in Kranjska-Gora. Dann war ich 2003 in St. Moritz schon bei der Weltmeisterschaft dabei. Und das war so die erste richtig große Bühne. Und dann haben sich die Medien da auf mich gestürzt und die Erwartungshaltung von medialer Seite und von der Öffentlichkeit, die war extrem, muss ich sagen. Von mir ist nichts weniger erwartet worden, wie dass ich die Wintersportnation Deutschland rette, so ungefähr. Und das war natürlich schon enorm, absolut. Also damit musste ich auch erstmal lernen, klarzukommen, hat auch gedauert und war nicht einfach, aber durch das familiäre Umfeld, die mich immer gestützt haben und unterstützt haben und mir auch Wege gezeigt haben und wo ich immer wusste, okay, da ist mein sicherer Hafen, auf den kann ich mich zu 1000% verlassen und stützen, konnte ich dann mit der Situation dann relativ gut umgehen und auch daraus lernen, wie man mit Drucksituationen dann umgeht. Und das muss ich sagen, wenn du das geschafft hast, dann ist es eigentlich ein sehr befreiendes Gefühl, weil du lernst zu funktionieren. Und das musste ich lernen, musste aber viel Erfahrung machen und habe auch schon viele, viele Rückschläge erlitten bei vielen Rennen, wo ich eingefädelt habe oder eben nicht funktioniert habe. Aber dann hat es irgendwann Klick gemacht im Kopf und dann hat es ganz gut funktioniert.
Ich glaube, es gibt ja tatsächlich wenige Kinder, die es auf das Level quasi schaffen, ihre Eltern. Wenn wir an die ganz, ganz Großen denken, an Franz Beckenbauer und seine Kinder, die auch Fußball gespielt haben. Aber ich glaube, die sind am Druck manchmal auch fast zerbrochen. Also in meiner Arbeit begleite ich ja viele Mitarbeiter und Führungskräfte. Ich glaube, viele unserer ZuhörerInnen werden auch Führungskräfte sein. Und die kennen ja auch Druck. Ne? Und du hast den Stand gehalten, es hat dich stärker gemacht. Wie bist du mit dem Druck umgegangen? Also wie hast du das verarbeitet?
Ja, ich musste lernen, dass das Druck, ehrlich gesagt, gar nichts Negatives ist, sondern dass ich für mich selber musste das lernen, sondern dass Druck etwas sehr Positives auch sein kann, etwas Beflügelndes, etwas, wo du über dich hinauswachsen kannst, weil wir alle brauchen Emotionen im Leben. Ohne Emotionen wäre das Leben extrem langweilig, sowohl im Negativen als auch im Positiven. Und ich habe dann gelernt, dass wenn der Druck am allergrößten ist und du ehrlich gesagt so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand stehst und du keine Ahnung hast, wie das jetzt tatsächlich funktionieren soll, wenn du dich aus dieser Situation befreist und rausarbeitest, und das kannst du, das kannst du, oder das Natürlich gibt es Situationen im Leben, wo die Situation so schwierig ist, dass das, wenn gesundheitliche Dinge dazukommen und so weiter, Schicksalsschläge, wo du sagst, boah, das ist was anderes. Aber im Leistungssport, wenn der Druck so groß war, das war eigentlich, ich musste erkennen, dass das ein Geschenk ist.
Okay.
Weil wenn ich da oben am Start stehe in Kitzbühel vor 50.000 Menschen in Führung liegen nach dem ersten Durchgang und dann steht da ein Slalom, zweiter Durchgang ist da gesteckt, das einem Labyrinth gleicht und du musst dann funktionieren, dann ist das eine Situation, die dürfen nur sehr, sehr wenige Menschen erleben, ehrlich gesagt, solche Drucksituationen. Deswegen ist es ja ein Privileg, so eine Situation überhaupt erleben zu dürfen.
Ja, absolut.
Und wenn du dann das schaffst, dann wird es emotional natürlich noch viel, viel schöner und viel, viel größer. Und wenn du es nicht schaffst, dann kannst du aus der Situation etwas lernen, dich versuchen zu verändern, Dinge anzupassen, dass du dann in der nächsten Situation, wenn die wiederkommt, dass du dann durch die Erfahrung, die du gemacht hast, dass du dann das Gelernte umsetzen kannst. Und deswegen bin ich ehrlich gesagt bis heute dankbar, wenn Druck da ist, weil dann kann es nur emotional werden. Und das sind eigentlich schöne Momente. Und das ist, muss ich sagen, das ist das, was ich am meisten am Skifahren vermisse. Das ist so die Situation am Start oben.
Ja.
Wenn da unten 50.000 Menschen stehen, die Spotlights on, du stehst oben als Letzter am Start, es ist kein anderer Athlet mehr da, es ist relativ ruhig, du bekommst alles mit und diese Nervosität und so, das ist ein Moment, boah, der ist mit keinem Geld der Welt zu bezahlen, ehrlich gesagt. Und ich glaube schon, dass man das auch aufs Unternehmertum übertragen kann, wenn du gerade in einem Moment, in einer schwierigen beruflichen Situation, wenn du es dann schaffst, die Ärmel hochzukrempeln und als Team gemeinsam aus dieser Sache rauskommst, dann wird es emotional und dann wird die Party noch viel, viel größer wie sonst. Und das war bei mir beim Skifahren auch so. Ich bin ja nicht alleine letzten Endes am Berg runtergefahren, sondern es war immer auch ein Team im Hintergrund, die dafür gesorgt haben, dass du funktionieren kannst. Und das war eigentlich immer dann das Schönste, dann nach dem Rennen als Team gemeinsam dann auch den Moment zu genießen.
Ja, spannend. Also du hast das im Grunde genommen so ein Reframing gemacht, ne? Druck auch als Geschenk, dass es dir wichtig ist, dass da Emotionen da sind. Bist du dir da selber sozusagen auf die Schliche gekommen? Hast du dich das selber gemanagt? Oder hast du mit jemandem dann Mentaltraining gemacht, dir das erarbeitet? Das hört sich jetzt so leicht an, ne? Bin mir sicher, da hast du auch mal dich hingearbeitet, oder?
Ja, über viele Jahre musste ich mich da an den Punkt hinarbeiten, definitiv. Aber ich war nochmal zurück zu den Anfängen im Weltcup. Ich war extrem talentiert.
Ja.
Also die Erwartungshaltungen sind ja auch nicht irgendwie von ungefähr gekommen. Aber ich konnte halt nie wirklich die Trainingsleistung ins Rennen umsetzen. Nie. Ich bin immer irgendwo ein Stück weit gescheitert. Mich hat so diese Erwartungshaltung, die hat mich nach unten gedrückt, muss ich sagen. Ich hatte teilweise am Start so schwere Beine. Ich war fast wie eingefroren. Also ich konnte nicht funktionieren. Und dann ich bin aber auch ein sehr freiheitsliebender Mensch, der gerne unabhängig ist. Und dann kam der Deutsche Skiverband und die Trainer und gesagt, ja, Felix, du musst du Mentalcoaches und so weiter. Und dann habe ich mir das angehört und ich konnte es aber, und das ist ja für jeden persönlich seine eigene Meinung, die er vertritt und jeder muss wissen, was für sich selber dann letzten Endes am besten ist. Aber ich konnte nie irgendwie es richtig greifen, wenn mir jemand was erzählen wollte, weil ich mir immer dachte, woher willst du wissen, wie es sich anfühlt, in Führung liegen, in den zweiten Durchgang zu gehen vor 50.000 Menschen? Was willst du mir erklären, dass ich weiß, wie ich zu funktionieren habe? Das ist mit nichts anderem zu vergleichen, ehrlich gesagt. Und deswegen konnte ich das nicht so für mich annehmen und adaptieren. Und dann dachte ich, okay, dadurch, dass ich ein freiheitsliebender Mensch bin, ich muss selbst auf Lösungen kommen. Und ich habe halt dann immer versucht, bei jedem einzelnen Training Erfahrungen zu machen, die ich für mich persönlich mitnehmen kann, die mir helfen können. Und das, wenn ich geschafft habe, dann bin ich unabhängig. Dann muss ich nicht jemanden fragen, wie ich zu funktionieren habe, sondern dann weiß ich selber, wie ich zu funktionieren habe. Und wie gesagt, das muss jeder für sich selber, das ist ein harter Weg. Das ist einer, der fast meine Karriere mich gekostet hätte. Aber ich war bereit dazu, den Weg zu gehen und alles daran zu setzen, dass ich funktionieren kann oder dass ich genau dieses Learning dann letzten Endes habe.
Ja, finde ich spannend. Ich bin ja auch Coach, ne, und Trainer. Aber ich glaube, ich kann das gut nachvollziehen, was du sagst, ne. Also wenn ich jetzt einen Skirenner betreuen würde, müsste ich zugeben, ich stand da nie oben. Und ich glaube, es geht darum, so die richtigen Fragen zu stellen. Ich glaube, wichtiger als das, was irgendjemand auf dieser Welt zu uns sagt, ist, was wir uns selber sagen. Als Athlet oder als Mensch, als Führungskraft, wenn wir unter Druck sind. Und du hast dann irgendwann entschieden, du bist dein eigener Coach. Also ich finde ihn auch sehr, sehr cool. Hast du dir Hilfe geholt bei anderen Sportlern, wo du gesagt hast, der war schon, also zum Beispiel bei Tomba oder bei deinen Eltern, die ja vergleichsweise es gemacht haben? Oder hast du gesagt, nee, ich komme jetzt hier selber auf den Trichter?
Nein, es war schon natürlich durch meine Eltern natürlich. Aber bei uns zu Hause hat der Skisport nie eine große Rolle gespielt. Okay. Da waren andere Werte wichtiger. Für meine Mama war immer wichtiger, hat der Bub was Gescheites zum Essen, hat er einen Spaß gehabt, hat er nette Leute kennengelernt und durch den Skisport was hast du überhaupt alles gesehen und was hast du erlebt? Was für Geschichten kannst du mit nach Hause bringen? Aber so dieses, und genau das, glaube ich, hat mir am allermeisten geholfen, weil zu Hause der Skisport nicht diese Rolle gespielt hat, sondern Und es hat wichtigere Dinge im Leben gegeben. Und das musste ich schon auch erkennen, dass du, wenn du alles zu 1000% versuchst, perfekt zu machen, das kann sehr lähmend sein. Und für mich hat es da so Momente gegeben in meiner Karriere. Zum Beispiel Skiweltmeisterschaften in Garmisch-Partenkirchen in meiner Heimat. Ich habe das Jahr davor das Weltcuprennen hier in Garmisch-Partenkirchen gewonnen. Das heißt, der Druck, der war extrem. Und ich wollte es bei dieser Weltmeisterschaft, ich habe aber bis dahin noch nie bei einem Großereignis eine Medaille gewonnen, eine Einzelmedaille gewonnen. Und jeder hat davon immer gesprochen, ja, bei Großereignissen funktioniert dann heute nicht. In den Medien immer wieder. Und irgendwann glaubst du das dann selber, obwohl du nicht denkst, sag mal, bin ich bescheuert eigentlich oder was? Lass dir doch schreiben, ist doch völlig wurscht. Und liest es überhaupt gar nicht. Und du liest es nicht, aber du kriegst es trotzdem irgendwie dann so von deinem Umfeld mit, was geschrieben wird. Also, oder auch so unterbewusst bekommst du es mit oder denkst, was über dich geschrieben wird. Ja? Was ja auch total bescheuert ist, dass du dir denkst, was die anderen für eine Meinung von dir machen. Obwohl es vielleicht gar nicht so ist, aber du machst dir halt Gedanken darüber. Und bei dieser Weltmeisterschaft wollte ich zu alles 1000% perfekt machen. Ich, in meiner Heimat Garmisch-Partenkirchen, ich habe nicht mal zu Hause geschlafen, sondern ich war im Mannschaftsquartier, ich habe mich im Zimmer weggesperrt, ich habe trainiert, ich wollte alles perfekt, bloß keine Nebengeräusche, sondern wirklich nur darauf fokussieren, auf dieses eine Event und dass ich da dann abliefern kann. Und das war für mich so eine Lehre, weil ich an dem Start gestanden bin beim Slalom und ich bin oben am Start gestanden und es war eine Katastrophe, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es war eine Katastrophe. Ich habe mir Wochen vorher schon Gedanken gemacht über dieses Rennen. Alles im Kopf durchgegangen, jedes Szenario, was sein könnte, wenn, wie, was ist. Und komischerweise hatte ich immer dann so Angst davor zu scheitern und ich bin kläglich gescheitert. Ja. Definitiv. Absolut kläglich. Und für mich, die Erkenntnis war tatsächlich, dass ich überhaupt gar keine Erinnerung habe an diese Weltmeisterschaft, an diese Heimweltmeisterschaft.
Ja.
Weil ich habe mich weggesperrt. Ich war wie in einem Käfig. War ich. Und dann dachte ich mir, ey, wie bitter ist das eigentlich? Du darfst das Erlebnis Heimweltmeisterschaft erleben. Das ist da reden wir wieder vom Geschenk. Da musst du dankbar darüber sein, dass du so etwas erleben darfst. Bei dir zu Hause im Ort eine Weltmeisterschaft fahren. Zigtausende Menschen unten im Ziel und so weiter. Eine Stimmung, die absolut genial war. Und ich habe keine Erinnerung daran. Und dann war für mich ganz klar die Erkenntnis, das passiert mir nie wieder.
Ja.
Wenn ich so ein großes Ereignis erleben darf, dann muss ich das doch auch genießen können. Ja. Dann brauche ich eine Erinnerung daran. Weil wie schade ist es, wenn ich 10, 20, 30, 40, 50 Jahre hoffentlich nach Karriereende zurückblicke und ich kann nichts über dieses Ereignis erzählen. Und dann kamen die Weltmeisterschaften 2 Jahre später, 2013 in Schladming. Das war so die Hochzeit 2012, 2013, 2014, 2015, die Hochzeit, das Duell Hirscher gegen Neureuther im Slalom. Und da war in Schladming in Österreich, da war ein Hype um dieses Duell entstanden. Das war enorm. Hirscher gegen Neureuther. Jeder hat sich dieses Duell vorgestellt und erwartet und hat darauf gehofft. Und bei dieser Weltmeisterschaft, ich habe es geliebt. Ich habe mich mit den Rutschern unterhalten. Ich habe mir die Zuschauer angeschaut. Ich habe die Stimmung aufgesaugt. Ich hatte so einen Spaß und Freude, dass ich da dabei sein darf. Ich habe Fotos, Autogramme gegeben. Wir haben auf so einem kleinen Bauernhof, in der Früh hat der Gockel uns geweckt. Am Abend hat die Bäuerin hat mir einen Schnaps gegeben. Und es war einfach ein familiäres Umfeld, wo ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe. Und dann war es so, dass ich nach dem ersten Durchgang war es so, Hirscher hat geführt, ich war Zweiter, ganz knapp dahinter. Und zwischen den Durchgängen war es wieder so der Moment so, oh, okay, jetzt noch nie eine Einzelmedaille gewonnen. Und dann habe ich da mit den Exoten, die dort auch mitfahren, die Ski-Exoten, die dann aus Brasilien kommen, aus dem Iran, mit denen bin ich hingegangen, habe Fotos gemacht, habe die nach Fotos gefragt und habe mich mit denen unterhalten. Und mir hat es so getaugt, was die für eine Leidenschaft für den Sport haben, dass die das auf sich nehmen. Und dann im zweiten Durchgang, oben am Start, da habe ich einfach den Moment genossen, muss ich sagen. Und dann kommst du ins Ziel und mit Bestzeit. Und dann bin ich da unten gestanden und dann steht noch einer oben, Marcel Hirscher. Und ich habe gar nicht gehofft, dass der irgendwie langsamer ist als ich, sondern ich bin unten gestanden und ich habe mir gedacht, hey, bitte fahr einfach schneller ins Ziel. Ich will nur diese Explosion unten im Ziel von den Zuschauern erleben, diese Stimmung aufsaugen, weil so was Vergleichbares wird es im Skisport nie mehr ergeben wahrscheinlich.
Und der hat Gänsehaut.
Ja, und der hat zum Glück abgeliefert. Ich durfte die Stimmung erleben. Ich habe die Silbermedaille gewonnen. Ja. Und war damit völlig fein. Ja. Weil diese Stimmung, und das weiß ich bis heute, das war unvorstellbar. Und für mich der schönste Moment, muss ich sagen, von dieser Weltmeisterschaft war, dass nach dem Rennen bei der Siegerehrung, bist dann da oben, dann kriegst du diese Medaille da. Und ich dachte mir, und das soll es gewesen sein? Das soll das sein, wovon alle gesprochen haben? Das ist eigentlich ein Stück Metall. Ja. Mehr ist es nicht. Es ist ein Symbol, aber dieser Moment und diese Erinnerung. Und dann schaue ich da von der Siegerehrung, schaue ich da vorne hin und dann sind die ganzen Athleten aus Brasilien, aus dem Iran, aus Estland, dann, welche waren denn noch? Also es sind 10 Athleten vorne gestanden, wo die Medien gestanden sind und haben sich die Siegerehrung angeschaut und haben mir zugejubelt. Und das waren die 10 Athleten, mit denen ich zwischen den Durchgängen ein Foto gemacht habe und mich mit denen unterhalten habe. Und die sind extra für mich da geblieben und haben sich gefreut, dass ich die Silbermedaille gewonnen habe. Und das war für mich, ehrlich gesagt, so der schönste Moment, wo ich mir dachte, weißt du was, Sport kann so etwas Tolles, so etwas Übergreifendes sein, dass man sich miteinander freut, dass man Gaudi miteinander hat. Und ja, das war ehrlich gesagt etwas, wo ich, das war ein Learning, ganz einfach. Das war ein Learning. Und so funktioniere ich persönlich. Andere, die müssen es vielleicht genau perfekt machen. Die müssen sich in einen Käfig einsperren und sagen, okay, ich muss alles zu 1000% vorbereiten. Dann funktionieren die am besten. Und das ist ja auch das Spannende im Leben, dass die Menschen so unterschiedlich sind, dass die unterschiedlich funktionieren. Jeder auf seine Art und Weise. Du musst nur für dich einen Schlüssel finden, wie du am besten funktionieren kannst. Und manchmal brauchst du Hilfe im Leben, ja. Aber diesen Schlüssel zu finden, das ist der Knackpunkt. Ja. Und es gibt so viele verschiedene Wege, um erfolgreich zu sein. Du musst nur bereit sein, diesen Weg zu gehen und den für dich selber zu erkennen.
Und du bist diesen Weg wirklich gegangen. Also ich muss sagen, ich hatte kurz Gänsehaut, wo du erzählt hast, vor diesem Moment, wo du im Ziel warst. Was mir dazu einfällt, ist Flow, ne? Du warst wirklich ganz im gegenwärtigen Augenblick. Und ich fand es schon spannend, wo du darüber gesprochen hast, über deine Mutter und dass ihr wichtiger war, dass der Bub was zu essen hat. Und vielleicht warst du in dem Moment, wo du bei der Weltmeisterschaft in Garmisch dich komplett abgeschaltet hast, da warst du Skirennfahrer. Mir erschien es fast 2 Jahre später, bist du Ski gefahren. Irgendwie hattest du noch gleichzeitig eine gesunde Distanz zu dem, was du gemacht hast und warst trotzdem mittendrin. Und ich glaube, manchmal, wenn Erfolg uns komplett ausmacht und wir alles auf einen Moment fokussieren und wir quasi nicht mehr sein dürfen, wenn wir es nicht schaffen, dann können wir unser wahres Potenzial nicht leben.
Ja, ich war eher der Mensch Felix in Schwabing. Ja. 2011 wollte ich die Maschine Felix sein.
Ja.
Und der Mensch, also wenn du dein Leben lang immer verglichen wirst, das ist der Sohn von, der Sohn von, der Sohn von, diesen Vergleich abzustreifen und als Person Felix anerkannt zu werden, als Mensch Felix, der ja eine eigenständige Person ist, der trotzdem seinen Weg gehen muss, ganz egal, ich bin ja keine Hundertstel schneller gefahren, weil meine Eltern gute Skifahrer waren. Ich musste trotzdem irgendwo meinen Weg gehen. Und dieser Mensch Felix zu sein, mit all seinen Ecken und Kanten und Schwächen, aber auch Stärken, und das aber auch wirklich glaubhaft zu sein und nicht versuchen, für andere etwas zu sein, das war für mich die größte Erkenntnis.
Im Telex-Institut nennen wir das Play Your Potential. Also wenn wir es schaffen, gleichzeitig zu spielen, unser 100% zu geben, aber irgendwie trotzdem auch noch zu wissen, wer wir wirklich sind als Mensch, ja, und uns nicht komplett abhängig zu machen von dem, was wir gerade tun und lassen. Und manchmal kann es ja dazu führen, dass wir da nicht unseren vollen Einsatz geben. Aber wenn wir 100% geben können und gleichzeitig auch noch eine gewisse Distanz erleben, dann kommen wir vielleicht so in diesen Flow, den du da beschrieben hast. Großartig.
Ja, das ist aber ein wunderschöner Moment, muss ich sagen, wenn du das erleben darfst. Und das ist, ich stelle mir das bei, und ich halte ja auch Vorträge und Keynotes und so weiter. Aber das ist ja auch das, Führungspersönlichkeiten, wenn du dich mit ihnen triffst, es gilt ja in den verschiedenen Bereichen, wenn du mit schwierigen Situationen weißt, wie du dein Team führen kannst und auch vorangehst und auch Verantwortung übernimmst, aber trotzdem niemals auch das Menschliche vergisst, ja, sondern dass du auch deine eigenen Schwächen erkennst und dein Team so aufstellst, dass jemand deine Schwächen kompensieren kann und denen auch das Vertrauen schenkst, dass sie dadurch auch Verantwortung bekommen. Das ist eigentlich auch eine extrem schöne Erkenntnis, muss man sagen, das auch sehr viel Ballast von einem wegnimmt. Und bei mir war das damals genauso auch im Team. Es hatte jeder Trainer hatte seine Stärken, die meine Schwächen kompensieren konnten.
Ja.
Und das war dann so, weil das als Team zu erleben, auch so einen Erfolg und dann zu sehen, wie sich die Trainer für einen freuen, wie sich die Mannschaft für einen freut. Das ist ja was Wunderbares, weil du gehst ja einen Weg gemeinsam. Und es war für mich, es gilt natürlich dann auch Täler zu durchstreiten, zu durchqueren. Bei schwierigen Momenten. Und ich hatte 2018 waren Olympische Spiele in Pyeongchang und so in der Vorbereitung auf die Spiele, also im Jahr 2017. Ich wollte in diesem Jahr wollte ich einfach nochmal alles geben. Meine Frau war schwanger zu Hause mit unserem ersten Kind und ich habe mich 6 Monate auf die Saison vorbereitet. Das Team war perfekt, das Material war perfekt, mein Körper war richtig, richtig gut, ich war fit, ich habe super trainiert, das Umfeld war überragend. Dann fahrst du das erste Rennen, gewinnst das und weißt, dass die ganze Arbeit der letzten 6 Monate, dass die sich bezahlt gemacht hat. Ja, du bist in der Front deines Lebens. Und dann machst du einen falschen Schwung, 2 Wochen später, und dein Knie explodiert. Und du weißt, die ganze Arbeit der letzten 6 Monate war umsonst. Und dann ist dein Team bei dir und die haben Tränen in die Augen, weil du ihnen leid tust. Ich hatte Tränen in die Augen, weil die mir leid getan haben, weil die haben ja auch ihre Familien alleine gelassen. Ich habe mehr Zeit mit denen verbracht, wie mit der eigenen Familie. Viel mehr Zeit. Und aus der Nummer aber auch wieder als Team rauszukommen, gemeinsam die Situation anzunehmen, um zu wissen, okay, der große Traum, den man gemeinsam hatte, der ist innerhalb von von einer Zehntelsekunde geplatzt. Aber wie schafft man es da gemeinsam wieder Motivation daraus zu entwickeln und so weiter? Das ist schon auch sehr spannend, muss ich sagen. Und solche Momente, die schweißen massiv zusammen. Mehr noch, ehrlich gesagt, wie diese schönen Momente, wie die Siege.
Viel. Wo Roger Federer seine unglaublich erfolgreiche Karriere beendet hat und er gefragt wurde, was war so dein Erfolgsrezept, war ja eine seiner Antworten, ich habe gelernt, zu verlieren, mit Niederlagen umzugehen. Ich bin vielleicht häufiger aufgestanden, er hat irgendwie resümiert, dass er als Tennisspieler irgendwie 46% seiner Punkte fast jeden zweiten verloren hat. Und ich glaube, als Skifahrer ist ja auch so, dass du irgendwie gefühlt meistens als Verlierer aus der Nummer rauskommst. Also du bist ja ganz selten ganz oben auf dem Treppchen und jetzt hast du eine ganz extreme Situation beschrieben, wo du 6 Monate reingehauen hast und plötzlich eine Knieverletzung hast. Was würdest du denn sagen, wohin bist du in dir zurückgekehrt? Woher hast du deine Kraft gewonnen, um da durch diese Krisen durchzugehen?
Für mich waren Verletzungen oder auch Rückschläge immer eine Herausforderung. Ich habe das immer als Herausforderung gesehen, als Chance und Möglichkeit auch, wenn du mal raus bist aus deinem Tun, wenn du dann zurückkommst, dass du die Fehler, die du vorher vor der Verletzung gemacht hast, wenn du zurückkommst, nicht mehr machst, dann kannst du adaptieren, dann kannst du eigentlich noch besser sein wie vorher. Es war für mich immer eine Challenge, auch eine emotionale Herausforderung, die ich mir gesetzt habe, weil ich mir dachte, so, wenn ich aus diesem Rückschritt wieder zurückkomme, dann sind wir wieder bei den Emotionen, dann wird's wieder gut. Deswegen muss ich sagen, ich glaube, so das auch eine extrem wichtige Erkenntnis für mich war, dass man Dinge relativieren muss und extrem dankbar für die Dinge sein muss, die man tun darf.
Ja.
Und es ist ganz egal, was es ist. Ja. So eine Verletzung, muss ich sagen, ich habe mir das Kreuzband gerissen und es war klar, die Saison ist vorbei. Aber du musst Dinge immer relativieren. Ja, was ist ein Kreuzbandriss? Ein Kreuzband heilt. Das dauert 6 Monate. Danach kannst du wieder ein normales Leben führen. Hoffentlich, wenn alles gut geht. Aber es gibt Menschen auf diesem Planeten, die haben solche Schicksalsschläge, die können halt danach nicht mehr laufen. Denen geht's extrem schlecht. Deswegen muss man so einen Kreuzbandriss immer relativieren. Und ich habe in dieser Zeit oder eigentlich so ein halbes Jahr vor dem Kreuzbandriss hatte ich ein Erlebnis mit einem, der ist jetzt mittlerweile sehr, sehr guter Freund von mir geworden, mit einem jungen Skifahrer, der ist als 16-Jähriger beim Training im Kaunertal gestürzt und ist seitdem querschnittsgelähmt mit 16 Jahren.
Meine Güte.
Ich habe die Geschichte mitbekommen und habe den in Murnau im Unfallklinikum besucht und ich bin in dem Zimmer drinnen gewesen mit ihm und ich habe Brotz und Wasser geheult. Und der war mit seinen 16 Jahren so, so stark. Das war unfassbar. Wie der die Situation angenommen hat, das war für mich extrem inspirierend, muss ich sagen.
Ja.
Und dann reiße ich mir das Kreuzband und dann ruft mich der Nico an und sagt, eine Woche nach meiner Operation und sagt, Felix, jetzt ist was Schreckliches passiert. Einer meiner besten Freunde, der ist beim Skifahren ums Leben gekommen. Hier aus der Gegend mit 17 Jahren. Und ob ich mit ihm auf die Beerdigung gehen könnte, weil das würde ihm sehr helfen. So, dann bin ich mit Nico, er im Rollstuhl, ich auf Krücken, nach dem Kreuzbandriss, OP, zu dieser Beerdigung gegangen. Und dann bin ich da auf der Bank gesessen und dann schaut er mich so an und sagt, Felix, schau mal, vor einem Jahr war noch alles in Ordnung. Ich konnte noch laufen und mein Spätzle hat noch gelebt. Und dann schaust du dir dein Knie an und denkst dir, was ist das? Das ist ja nichts.
Das ist nichts.
Im Vergleich zu dem, was dir im Leben passieren kann. Deswegen, man muss die Dinge schon immer relativieren. Immer wieder relativieren. Dankbar sein, auch wenn es einem schlecht mal geht oder wenn man eine Grippe hat, mein Gott, das wird besser. Dankbar sein auch, dass ich mir das Kreuzband gerissen habe, weil ich dadurch Zeit mit unserer Tochter verbringen durfte. Ich konnte in dieser Zeit jetzt im Nachhinein die Zeit nach der Karriere vorbereiten, was ich machen will, was ich machen werde. Ich glaube, wenn ich den Kreuzbandriss nicht gehabt hätte, hätte mir der Abschied vom Skisport deutlich schwerer gefallen. Deswegen bin ich dankbar dafür, dass ich das hatte, dass ich den Übergang sehr, sehr gut geschafft habe. Ja, also man muss auch es hätte viel, viel schlimmer sein können. Also deswegen ist es alles gut, so wie es ist. Und ich brauche nicht jammern, um Gottes Willen, ganz im Gegenteil.
Also Perspektive, ne? Du hast dich in Beziehung gesetzt mit vielleicht einer größeren Dimension im Leben und dabei gemerkt, hey, eigentlich ist das gar nicht so schlimm wie gedacht. Und schlussendlich hast du dabei deine Tochter gesehen, aufzuwachsen, Erinnerungen, die ja unbezahlbar sind.
Ne? Absolut unbezahlbar. Das Wichtigste, was es im Leben überhaupt gibt. Aber mit dieser Dankbarkeit bin ich schon, ehrlich gesagt, schon immer auch aufgewachsen. Also für meine Mama war das Gänseblümchen immer viel, viel mehr wert wie der riesengroße Straußblumen. Ja. Und so die kleinen Dinge im Leben, für die muss man, denke ich, immer dankbar sein. Und gar nicht die großen materiellen Dinge, sondern ganz andere Sachen. Zum Beispiel auch Zeit, dass man sich Zeit erarbeitet hat, die man dann mit seiner Familie verbringen darf, durch den Sport. Ich bin wahnsinnig dankbar für das, dass ich meinen Traum leben durfte, den ich als Kind hatte, Skirennfahrer zu werden. Egal wie viele Rennen man jetzt gewonnen hat, ist völlig wurscht, wie viele Medaillen man gewonnen hat. Ich durfte meinen Traum leben. Das ist eh Wahnsinn. Wer kann von sich behaupten, dass er seinen Traum leben darf, den er als Kind hatte? Das dürfen ja auch nicht viele. Und deswegen ist das ein unfassbares Privileg. Und eine tolle Schule fürs Leben, so einen tollen Sport ausüben zu dürfen. Und dann ist es gar nicht so entscheidend, ob du mal da so abgeliefert hast oder da so abgeliefert hast. Wichtig ist viel, viel mehr, welcher Mensch du geworden bist durch die Reise und was du dann für dein späteres Leben daraus mitnehmen kannst.
Ja, spannend. Und ich denke, dir ist vielleicht durch deine Mutter dieses Thema Dankbarkeit auch so mitgegeben worden. Du konntest das beobachten, dann vielleicht nachleben und hast das in deinem Herzen mitgetragen. Glücklicherweise für uns alle da draußen, wir können es auch lernen. Es gibt ja viele Untersuchungen zum Thema Dankbarkeit, Untersuchungen wissenschaftliche, wo man Teilnehmer bittet, am Ende der Woche es mal 5 Dinge aufzuschreiben, wofür sie dankbar sind. Eine Kontrollgruppe schreibt sich einfach auf, was sie gemacht hat während der Woche. Und siehe da, nach 8 Wochen ist die Gruppe, die sich aufschreibt, wofür sie dankbar ist, im Happiness-Score 25% höher. Ne? Also Dankbarkeit eigentlich als Riesenkraft, unser Leben und das, was stattfindet, zu veredeln. Ja? So ist eigentlich die Perspektive wichtiger ist als das, was ganz real geschieht. Und dann eben das Blümchen sich als mega Blumenstrauß anfühlt. Und vielleicht sind wir damit schon in diesem Bereich des Felix heute. Du gibst ja ganz viel Kraft rein und gibst dein Wissen heute an Kinder, an Menschen weiter, grundsätzlich an Führungskräfte auch weiter, aber auch an Kinder, wie ich finde, auf großartige Art und Weise. Und vielleicht können wir damit einsteigen. Was wäre dein vielleicht wichtigster Ratschlag an Kinder, an junge Menschen, vielleicht sogar an den Felix von damals, wenn du dir selber nochmal begegnen würdest, was würdest du dir raten? Was hast du gelernt?
Ich würde mir raten, mach genau das Gleiche. Sei draußen an der frischen Luft, beweg dich. Dieses soziale Miteinander, die der Sport mit sich bringt, auch in den Vereinen. Meine besten Freunde habe ich damals als Kind kennengelernt durch den Sport. Das sind immer noch meine besten Freunde, auf die kann ich mich immer zu 1000% verlassen. Diesen Spaß und die Freude an der Bewegung, an dem Tun, dass du die frische Luft atmen darfst, dass du dich auskennst draußen in der Natur, dass du ja, das ist so ein Kraftort. Das sind die Berge, das ist die Natur draußen, das ist enorm. Da herrscht Ruhe bei einem Leben, wie meins, das schon sehr geprägt ist von Hektik und von Lärm und von Lautstärke. Wir haben 4 kleine Kinder zu Hause. Das heißt, zu Hause ist dann auch oft mal laut. Aber so die Ruhe, die du draußen hast und das gemeinsam als Familie erleben zu dürfen und deinen Kindern die Welt zu zeigen, die Schönheit der Natur zu zeigen, das ist ehrlich gesagt das, wo ich als kleines Kind schon sehr, was mich geprägt hat. Und das zu sehen, wie dann jetzt der Opa, meine Mama ist leider nicht mehr unter uns, aber wo sie noch gelebt hat auch, dass die Großeltern den Enkeln das zeigen und so diese Reise dann gemeinsam zu gehen, das ist etwas Einzigartiges. Das ist meine Kraftquelle, ehrlich gesagt. Und Da würde ich dem kleinen Felix sagen, schau, dass du das auch später so erleben darfst. Und als Kind weißt du die Dinge dann oft gar nicht so sehr zu schätzen. Aber wenn deine Eltern dir die Dinge glaubwürdig vorleben, dann gehst du ihnen nach. Das ist das Gleiche, dass die Kinder heute, wenn du die ganze Zeit vorm Telefon bist, ja, dann wollen sie das auch. Ja. Aber das ist ja so ein soziales Miteinander, sollte ja anders ausschauen. Es sollte ja kommuniziert werden. Es sollten gemeinsame Erlebnisse geschaffen werden, die man sein Leben lang nicht vergisst. Und ja, das versuchen wir bei unseren Kindern jetzt ehrlich gesagt auch. Und deswegen ist auch das Thema mit der Stiftungsarbeit und mit den Bewegungsprogrammen, die wir machen. Ich will dadurch Momente schaffen und Kinderaugen zum Leuchten bringen. Das, was du als Sportler schaffen kannst, ja, indem du einfach nur Sport machst, also du rettest ja keine Menschenleben, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Deswegen ist es für mich ja immer relativ schwer zu greifen, dass du als Sportler einen Impact auf eine Gesellschaft hast, aber du stehst halt nun mal in der Öffentlichkeit und kannst Werte vermitteln, aber es gibt ja Menschen da draußen, die retten Menschenleben, die setzen sich für andere ein, auch sozial und so weiter, das ist ja absolut erstaunlich und nur, also da muss ich sagen, Hochachtung vor allem da draußen. Und als Sportler, da kannst du aber durch ein Selfie oder durch ein Autogramm innerhalb von 5 Sekunden Kinderaugen zum Leuchten bringen. Und ich glaube, so das ist die Superkraft, die man als Sportler hat. Und diese Kinderaugen zum Leuchten zu bringen, das war nach meiner Karriere auch immer mein großes Ziel. Und deswegen ist dieses Ziel mit den Bewegungsprogrammen für die Kinder so ein großes von mir, weil dadurch können wir sehr, sehr viele Kinderaugen zum Leuchten bringen.
Deine Superkraft war und ist die Natur. Und du hast es aber gesagt, ich glaube, also in Deutschland, in der Schweiz, die wenigsten Kinder erleben oder haben noch Kontakt zu dieser potenziellen Superkraft, sonst die meisten sind halt viel vorm Bildschirm, vorm Handy und so weiter. Wie packst du das an mit der Stiftung? Also wo geht hier der Weg? Wir haben ja eine Schnittmenge auch mit deiner Stiftung. Vanessa Eppleiner, unsere Trainerin, unterstützt ja auch eure Arbeit mit dem Thema Achtsamkeit, wo Kinder immerhin mal wieder lernen, ja, ganz im Jetzt zu sein. Da kann man auch die Natur besser wahrnehmen. Aber weißt du, jetzt die ganzen urbanen, also die Kinder, die in der Stadt aufwachsen, wie können die einen Funke davon erleben?
Ja, die Realität, die ist eben nicht in diesem viereckigen Kastel, so wie sich immer nennt, Smartphone oder Computer, sondern die Realität ist draußen. Draußen ist der Spielplatz für die Kinder, nicht drinnen in einem Computer oder in einem Computerspiel. Und deswegen haben wir Programme entwickelt, weil mir unser Bildungssystem einfach ein Dorn im Auge ist, das Thema Bewegung oder Kreativität, Förderung von Kreativität, ja, oder auch Themen wie, also aktuelle Themen, das Thema Umwelt, Natur, das Thema Digitalisierung, das Thema Ernährung spielt für mich eine viel zu geringe Rolle in unserem Bildungssystem. Und deswegen, ich glaube, ich brauche immer Ziele im Leben. Ja, damals waren es langfristige Ziele, das waren immer dieser olympische Rhythmus alle 4 Jahre und kurzfristige, das war jeden Tag das Training. So, um es mal einfach auszudrücken. Und jetzt hatte ich mir nach der Karriere ein neues Ziel gesetzt, weil die sportlichen Ziele, die waren weg. Ja, ich habe den Sport nicht mehr ausgeübt. Und mein langfristiges Ziel war ganz klar, unser Bildungssystem zu verändern. Positiv. Und dass eben solche Themen einen größeren Stellenwert erfahren. Und das ist ein sehr, sehr großes Ziel, muss ich sagen, weil es nicht einfach ist, umzusetzen. Ja. Und deswegen haben wir diese Programme entwickelt, wo wir in die verschiedenen pädagogischen Einrichtungen reingehen mit unseren Coaches und für einen bewegten Alltag bei den Kindern schaffen. Aber auch um das Thema naturbezogenen Unterricht zu gestalten. Und wir schaffen es mit, das Projekt heißt Naturhelden, und da gehen wir in die Schulen rein und da findet der Unterricht dann draußen im Freien statt. Und da brauchen die Pädagoginnen und Pädagogen, brauchen aber etwas an die Hand, dass sie Unterstützung erfahren, weil es politisch zu wenig Unterstützung meines Erachtens gibt für die Pädagoginnen und Pädagogen. So, die fühlen sich ein Stück weit auch alleine gelassen. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, okay, ihr habt hier ein Programm mit den Tools, mit den verschiedenen Utensilien und so weiter, und dadurch ermöglichen wir euch, einen naturbezogenen Unterricht zu kreieren oder einen bewegten Unterricht zu kreieren. Und das ist ja auch alles wissenschaftlich bewiesen, wie gut, wie wichtig das Thema Bewegung für die Entwicklung des Gehirns ist.
Ja.
Und wenn die Kinder lernen, 7 Stunden am Stück stillzusitzen und dem Lehrer zuzuschauen, wie er was an die Tafel schreibt, dann wird das Gehirn sich nicht so entwickeln, wie es eigentlich sein sollte. Dass dieser natürliche Bewegungsdrang, den jedes Kind hat, ihnen letzten Endes genommen wird, ADHS-Kinder, das ganz normal ist für mich, die mit Medikamenten ruhig gestillt, für mich absoluter Wahnsinn, ehrlich gesagt. Heute gibt es gefühlt für alles Medikamente. Ja, natürlich braucht es Medikamente, aber muss man sich die Fälle auch einzeln natürlich anschauen. Aber wenn man individueller auf die verschiedenen Kinder eingeht und sieht, okay, es hat jemand einen extremen Bewegungsdrang, dann muss er diesen Bewegungsdrang aber auch ausleben dürfen und nicht sagen, so, jetzt geben wir dem das und dann sitzt er ruhig und dann ist es in Ordnung. Dann stört er die Klasse nicht oder sonst was. Es gibt andere Möglichkeiten für mich. Und so machen wir diese Programme. Und ja, durch Corona hat es unglaublich an Fahrt aufgenommen, muss man sagen. Das war in der Schweiz, ihr seid ja mit dem Thema Corona ganz anders umgegangen, wie wir. Zum Glück seid ihr damit anders umgegangen, wie wir in Deutschland. Und wir haben gesehen, was es für Konsequenzen hat, auch was für psychische und psychologische Folgen es hat, wenn Kinder zu Hause, ich nenne es jetzt mal, eingesperrt werden. Und die Folgen, die spürt unser Gesundheitssystem heute noch. Wenn du denkst, wie viele Kinderpsychologen, du musst 2 Jahre warten, dass du einen Termin bekommst. Und zwar ist es enorm. Und deswegen müssen wir die Kinder rausbringen. Wir müssen die gemeinsam Dinge erleben können, auch in der Klasse, dass dieser Klassenverbund ein starker ist. Und das schaffst du nur durch Momente gemeinsam mit den Pädagoginnen und Pädagogen.
Es gibt ja dieses Sprichwort, Sitting is the new smoking. Wenn wir jetzt mal bei den Erwachsenen schauen, der durchschnittliche Deutsche sitzt fast 9 Stunden pro Tag. Aber wenn wir mehr als 6 Stunden sitzen, ist die Gefahr, an Herzkrankheiten zu sterben, beispielsweise schon 150% erhöht. Und das Spannende auch, was du sagst, ne, der Zusammenhang zum Thema Kreativität. Wir sitzen als Kinder auch in der Schule, um klar zu denken, kreativ zu denken. Fakt ist aber, wenn wir beispielsweise auf den Bildschirm schauen, wie wir beide jetzt gerade in diesem Gespräch, hat man gesehen, dass die Augen weniger blinken. Ne? Also das gesunde Auge blinkt ja irgendwie 14 bis 15 bis 16 Mal pro Minute.
Ich habe gelesen, dass in Asien mittlerweile 60% der Jugendlichen kurzsichtig sind, weil die so eine enorme Bildschirmzeit haben. Ja. In Deutschland ist die durchschnittliche Bildschirmzeit bei den 14- bis 17-jährigen Jugendlichen liegt mittlerweile bei bis zu 8 Stunden pro Tag. Dann weißt du, wo die Reise hingeht.
Und man hat ja gesehen, dass kreatives Denken beispielsweise geht einher mit Augenblinken. Also wenn wir kreativ denken, dann blinken die Augen recht häufig. Wenn wir aber auf den Bildschirm schauen, reduziert sich die Blinzelrate. Also auch da schon zeigt sich deutlich, wie stark Bewegung und kognitives, klares Denken verbunden ist. Und deshalb, also großartig, dass du das machst. Ich hätte das auf jeden Fall gebraucht, das Kind.
Warst du hippelig?
Ich hatte so einen Bewegungsdrang, dass ich sogar in der Pause jeweils, bevor ich Fußball angefangen habe zu spielen, habe ich wirklich Kinder auch, also mich geprügelt mit Kindern, weil ich einfach nicht wusste, wohin mit meiner Kraft. Und wie du sagst, ich glaube, viele Kinder erleben das. Und das ist ja auch eigentlich eine Konnotierung. Das ist wunderbar, dass so viel Kraft in uns drin ist. Wir müssen es nur lernen, irgendwo hinzulenken.
Genau, ja, richtig. Aber das muss den Kindern ermöglichen, dass sie es ausleben dürfen.
Ja.
Sie nicht versuchen einzugrenzen. Also das finde ich den total falschen Ansatz, ehrlich gesagt.
Wenn sich irgendwelche Kinder oder Schulen sagen, du, was der Felix hier erzählt, das macht Sinn. Wir würden gerne mit ihm und der Stiftung zusammenarbeiten. Was gilt es zu tun?
Ja, schaut gerne auf die Webseite, googelt einfach Felix Neureuther Stiftung und schaut euch das an, was wir machen, welche Programme wir machen. Wir haben wirklich ein unfassbar tolles Team. Das macht so Spaß, weil so viele auch tolle Frauen mit dem Team dabei sind, fast ausschließlich Frauen, die gleiche Leidenschaft und Intention haben. Und es ist einfach toll zu sehen, dass du als Team gemeinsam Dinge, wenn jeder so die gleiche Richtung einschlagen will, was das für eine Kraft entwickelt. Und dann könnt ihr gerne schreiben, ist ein Kontakt dabei, schreibt das Stiftungsteam an und die werden sich dann darum kümmern.
Jetzt hast du auch ein Kinderbuch geschrieben. Magst du ein bisschen erzählen, was da dein Anliegen ist?
Dieses Jahr ist jetzt schon der 6. Teil rausgekommen von den ICSI-Büchern. Also der erste Teil, das war, der war vor 8 Jahren, jetzt schon, die Winterwald-Olympiade, auf die Plätze fertig los, heißt das Buch. Und war, ja, war tatsächlich dann das meistverkaufte Kinderbuch im deutschsprachigen Raum. Und jetzt ist, da geht es immer darum, dass wir versuchen durch diese, weil ich finde, so eine gute Nachtgeschichte ist sowas Wichtiges, ja, für die Kinder. Es ist das Letzte, was sie vom Schlafen gehen hören. Und wir versuchen mit den Büchern, versuchen wir Werte zu vermitteln. Zum einen das Thema Bewegung, aber auch was für Werte der Sport mitbringt. Respektvoller Umgang miteinander, gemeinsam Dinge zu erleben. Und durch so eine Geschichte kann man das sehr, sehr schön verpacken, ehrlich gesagt. Und jetzt ist das 6. Teil rausgekommen. Das ist jetzt ein Wimmelbuch, ein Sportwimmelbuch, wie wir versuchen, über wenig Text sind auch Übungen dabei und so weiter, die man dann durch das Wimmelbuch machen kann, durch wenig Text Kinder so zu triggern, dass die Schönheit des Sports erkennen und die Freude des Sports erkennen. Und so dann, wenn sie das Buch anschauen, rausgehen wollen und Dinge ausprobieren wollen. Und das muss ich sagen, das macht mir unheimlich viel Spaß. Also das Geld, was ich durch den Kinderbuchverkauf verdienen würde, das geht direkt in die Stiftung rein, weil ich immer gesagt habe, mit der Arbeit von Kindern will ich kein Geld verdienen, sondern das soll dann, ich muss ja auch schauen, irgendwie die Stiftung so aufzubauen, dass wir autark sind, dass du nicht unbedingt dann auf Spendengelder angewiesen bist, dass es weitergeht. Und deswegen auch die Bücher. Und das Schöne ist, dass ganz viele Kinder oder auch Eltern, wenn sie mich dann irgendwo auf der Straße sehen, und dann sagen die Eltern, schau, das ist der Ixi. Und dann, hallo Ixi. Und das, also weil ich die Figur Ixi bin in den Kinderbüchern.
Ja, ja.
Und da bin ich nicht der Felix Neureuther, sondern da bin ich der Ixi. Und deswegen sprechen die mich dann mit Ixi an. Und das ist für mich jedes Mal immer wieder, muss ich dann grinsen und schmunzeln, wenn mich ein Kind dann mit Ixi anspricht. Das ist für mich so die größte Wertschätzung, die ich dann durch das Schreiben der Kinderbücher erfahren darf.
Ja, ist ja großartig. Und ich glaube, wir alle, wir, große und kleine Kinder, wir brauchen Vorbilder, ne? Und Geschichten transportieren, Werte, wie du sagst, so wunderbar. Ich hatte gerade gestern Abend die Gelegenheit, meine Partnerin, ihre Schwester, 3 Kinder, da durfte ich abends Geschichten vorlesen, ja, wo die ins Bett gegangen sind. Ich habe festgestellt, es waren irgendwie die Bücher, die habe ich selber auch schon vorgelesen bekommen. Also ich glaube, es ist gut, dass du da was Neues auf den Markt bringst. Also ich fand es total spannend in diesem Gespräch. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Du hast erzählt von deiner Kindheit. Ich konnte mir vorstellen, wie du deinen ganz einzigartigen Weg gefunden hast, mit Druck umzugehen, wie du herausgefunden hast, wie du funktionierst, sodass du wirklich auf der großen, großen Bühne, Weltbühne des Skifahrens super erfolgreich sein konntest. Und du bist jetzt in deiner nächsten Phase deines beruflichen Schaffens auch super erfolgreich. Ich wollte gerne noch nach vorne schauen. Es gibt ja derzeit viele düstere Prognosen, auch die Welt politisch, wie sie ist. Die Situation in Deutschland, viele sehen sie nicht positiv an. Wo siehst du dich in 5 oder in 10 Jahren? Was sind so deine Visionen für dich selbst oder vielleicht sogar für unser Land? Weil auch da, glaube ich, brauchen wir positive Geschichten.
Wie gesagt, ich brauche immer Ziele im Leben. Und mein Ziel, also mein langfristig, mein Lebensziel ist, dass ich irgendwann mit 80 Jahren oder auch wenn es mit 70 Jahren dann ist, zusammen mit unseren Kindern, mit meiner Frau, auf dem Berg oben stehe und irgendwie runterblicke und wir gemeinsam als Familie zusammenhalten und runterschauen und sagen, weißt was, es ist alles gut, so wie es ist. Und ich glaube, das ist ein riesengroßes Ziel, das man hat. Für das muss man jeden Tag arbeiten, versuchen, das Bestmögliche aus seinem Leben zu machen, aber vor allem auch für seine Familie zu machen. Und ich muss sagen, das, was wir versuchen im Kleinen zu tun, in einer schwierigen Situation, wie du es gerade auch angesprochen hast, ist, dass wir versuchen, den Kindern trotzdem mit einem positiven Beispiel voranzugehen und ihnen optimistisch versuchen, die Welt zu erklären und nicht nur negativ, sondern ihnen den Spaß und die Freude am Leben zu vermitteln. Wenn du sie mit Dingen konfrontierst, die nur negativ sind, dann wird dir das auch negativ beeinflussen. Wenn du ihnen Lösungen zeigst und sagst, dass die Dinge auch positiv sind, dann kann das eine Kraft entwickeln. Und ich sage so, das ist das Gleiche auch wie bei Verletzungen im Skisport. Das Leben bietet immer wieder neue Herausforderungen. Wir müssen nur bereit sein, die Herausforderungen anzunehmen, nicht zu nörgeln, nicht zu jammern, sondern zu sagen, so, Ärmel hochkrempeln und jetzt packen wir es gemeinsam an. Und das hoffe ich, dass das auch wir in Deutschland, dass wir mehr wieder hin zu diesem Denken kommen, dass wir eine Leistungsbereitschaft entwickeln in unserem Land, dass wir positiv nach vorne schauen. Und da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass zum Beispiel auch ein Thema wie, und da sind wir auch gerade in Deutschland dabei, dass ein Thema Olympische Spiele 2044 ein riesengroßes Ziel für ein Land sein könnten, wo man dadurch Strukturen verändern kann, wo du Ziele schaffen kannst. Und das muss ich sagen, das würde ich sehr gerne mit anpacken, dass wir für die nächste Generation ein Ziel in Zukunft haben, wonach sie streben können, ob sie als Athletin, als Athlet dabei sein wollen oder als ehrenamtlicher Helfer, völlig egal. Aber ich glaube, dass so etwas schon auch etwas für die Gesellschaft bewirken kann. Und ansonsten, ich bin ein kleiner Skifahrer, ja, der versucht, für sich in seinem Rahmen die Dinge so gut wie es geht nur zu machen. Alles andere kann ich nicht beeinflussen, aber das, was ich beeinflussen kann, das ist in erster Linie, das bin ich selber. Das sind wir als Familiengemeinschaft, als Team und das sind die Kinder. Und mit denen versuchen einfach als positives Beispiel voranzugehen.
Und das tust du auf jeden Fall, auch in diesem Gespräch. Felix, also dieses Leuchten in dir hat auch mich wieder angesteckt. Vielen Dank dafür. Und ich finde auch, dieser Gedanke, die Ärmel hochzukrempeln, das mit Spaß und mit Freude zu tun, ein guter Ansporn. Und ich glaube, du zeigst den Kindern da draußen auch, wie das geht, durch deine Arbeit, durch dein Leben. Ja, herzlichen Dank für das Gespräch. Hat richtig Spaß gemacht.
Ja, danke schön.
Und alles Gute weiterhin.
Dankeschön.
Danke dir und vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Bitte, wenn ihr wollt, abonniert den Kanal, bleibt dabei, teilt es mit Freunden. Alles Gute.